herzlich willkommen zu einer neuen Episode Vertriebsgeheimnis. Eine neue Folge unseres Podcasts. Die erste, die wir aufnehmen in 2024. Das heißt, ich darf noch sagen, dass ich hoffe, dass ihr, dass Sie alle gut ins neue Jahr gestartet sind. Und wir starten mit einer ganz spannenden Thematik. Die Überschrift unserer heutigen Folge ist vom Risiko zur Lösung. Verweisungsverzicht in der Berufsunfähigkeit. Ganz, ganz spannendes, ganz, ganz wichtiges Thema und ich freue mich, dieses Thema in der Tiefe heute mit einem Experten diskutieren zu können. Er ist mir zugeschaltet aus Hamburg, ist dort Partner in der Kanzlei Jönke und Reichow und ich sag mal Moin Moin Björn Jönke, Moin Moin nach Hamburg.
Moin Sascha, vielen Dank für die Einladung.
Du bist Fachanwalt für Versicherungsrecht, nimm uns doch mal mit. Wie kommt man denn überhaupt dazu, Versicherungsrecht machen zu wollen?
Oh ja, der Weg war durchaus ein bisschen skurril sozusagen. De facto war ich Versicherungsmakler in meiner besseren beruflichen Zeit des Lebens, mit einem Smiley grad natürlich gesprochen. Ich war im Studium und im Referendariat selbst Versicherungsmakler hier in Hamburg und an eine Maklerkanzlei angedockt sozusagen und war damit ja schon eigentlich im Thema drin. Ne? War aber eher natürlich bei an den Produkten und, wenn man so will, in der Praxis des Versicherungsmaklers. Mhm. Und dann hat sich natürlich durch die Beendigung des Studiums die Frage gestellt, was macht man denn weiter? Ich wäre zwar gern Versicherungsmakler weiter geblieben, aber der BGH hat gesagt, naja, Anwalt und Makler, das geht nicht zusammen. Da muss man sich schon entscheiden. Und ja gut, wenn man natürlich so lange studiert, dann ist die Entscheidung klar, dann wird es halt Rechtsanwalt. Und da war es natürlich auch naheliegend, dass ich im Versicherungsrecht bleibe, weil ich ja die praktische Geschichte da schon kannte, die so Versicherungsmakler haben und in der Versicherungsbranche tätig sind. Ja. Und deswegen ist es auch im Schwerpunkt Versicherungsrecht geworden.
Total spannend mit dieser Expertise, auch wenn du dann nicht mehr Makler bleiben durftest, aber die Expertise hast du natürlich, bist ganz nah dran an den Bedarfen, an den Herausforderungen. Jetzt ist aber Versicherungsrecht ja auch ein sehr umfassendes Feld. Gibt's Themen, auf die du dich spezialisiert hast?
Da hast du natürlich recht. Also es ist ein sehr umfassendes Rechtsgebiet, was sich in viele, viele Untergebiete natürlich aufspaltet. Wir machen als Kanzlei natürlich das reine Versicherungsrecht allgemein. Aber es hat sich herauskristallisiert so in den letzten 7, 8 Jahren, dass das Thema Berufsunfähigkeit deutlich mehr geworden ist. Warum, wieso, weshalb, das vermag ich nicht zu eruieren. Leute werden halt immer kränker und nutzen dann auch diese Produkte. Aber es ist mittlerweile so, dass, sage ich mal, auf einen Hausbrand irgendwie 30 BU-Verfahren kommen. Okay. Und dann wächst ja auch die Expertise logischerweise in diesen Bereichen, weil wir tagtäglich mit dem Thema Berufsunfähigkeit zu tun haben. Und deswegen ist es natürlich auch ein sehr großer Schwerpunkt unserer Beratung.
Und damit sind wir schon mittendrin im Thema dieser Folge. Die Berufsunfähigkeit hat hier in unserer Podcast-Reihe ja schon häufiger eine Rolle gespielt, aber wir haben eben auf deine Expertise, auf die juristische, rechtliche Sichtweise noch nicht geschaut. Die Berufsunfähigkeitsversicherung kann ja ganz schön komplex sein, gerade wenn ich jetzt als möglicher Endkunde drauf schaue. Gibt es da prinzipiell Dinge, wo du sagen würdest, darauf muss man bei einer BU achten?
Da gibt es natürlich viele Aspekte. Ich sag mal, im Ergebnis, um auch aus Maklersicht zu denken, muss das Produkt zum Kunden passen. Punkt. Mhm. Ne? Aber dazwischen sind natürlich Welten auf diesem Weg hin zum passenden Produkt. Und wie du schon sagst, das ist sehr umfassend, was es da alles so an Klauseln gibt. Da ist natürlich auch sehr viel Vertrieb dabei der Versicherung, muss man sagen, weil die betteln sich alle um entsprechende Klauseln. Der eine hat eine AU-Klausel drin, der andere verzichtet auf Umorganisationseinwände, der andere hat eine Krebsklausel drin. Aber das sind ja alles so Produkte oder ich sag mal Klauseln, die dann im Rahmen des Produktes auf den Kunden passen müssen. Und da ist der Makler natürlich gefragt, dann das Richtige rauszusuchen. Mhm. Ich kann mal so aus unserer Praxis berichten, was für uns, sag ich mal, so wichtig ist. Das ist gar nicht mal so viel, aber ich gucke, wenn ich jetzt einen BU-Fall habe, ganz klassisch, mir durch den Vertrag die Bedingungen an, was ist vereinbart, gibt es Ausschlüsse, Risiken, Risikozuschläge etc. Aber ansonsten gehe ich halt über die ganz normale BU-Klausel in den Fall rein, das heißt 50% seine zuletzt in gesunden Tagen ausgeübte Tätigkeit nicht mehr ausüben zu können und so weiter. Und auf so viel mehr kommt es gar nicht an, außer vielleicht auf einen Aspekt. man ist natürlich in der Praxis so, dass viele dann vielleicht schon wieder eine Tätigkeit aufgenommen haben, wo wir uns darüber unterhalten, eine Berufsunfähigkeit war vielleicht in der Vergangenheit mal gewesen und es wird wieder irgendwie eine Tätigkeit aufgenommen. In dem Moment ist für uns natürlich die Verweisungsklausel oder sagen wir es mal im Plural, die Verweisungsklauseln relevant. Wir haben da ja einmal die abstrakte Verweisung und die konkrete Verweisung. Mhm. Die abstrakte Verweisung ist schon, ich sag mal, historisch, in den Hintergrund gerückt. Das haben viele Versicherungen damals drin gehabt. Heute verzichten eigentlich, ich glaube, nahezu alle auf die abstrakte Verweisung. Aber die konkrete Verweisung nicht. Mhm. Und deswegen ist das immer so ein Thema, wo wir dann immer im Fall, also im praktischen Fall, gucken müssen, ob die dann auch greift.
Okay. Und da sind wir schon ja im Grunde beim Titel dieser Sendung, denn da haben wir es ja reingeschrieben, Verweisungsverzicht. Jetzt hast du gesagt, klar, die individuelle Beratung, das ist natürlich das A und O, kundenspezifisch die BU zu finden, die Kundin, die der Kunde braucht. Jetzt ist in unserer Überschrift der Verweisungsverzicht erwähnt. Was hat es damit auf sich?
Also man muss vielleicht einmal ein Stück zurückgehen und sich überlegen, wie häufig kommt sowas überhaupt zur Anwendung. Das heißt, wie wirkt sich dann eine Verweisung ganz mal allgemein, ob Verzicht oder nicht, aber stellt sich das in der Praxis als Problem dar? Und da habe ich im Rahmen jetzt der Vorbereitung unseres heutigen Talks auch mal so geguckt, wie häufig haben wir das überhaupt auf dem Tisch, dieses Thema der Verweisung. Und da muss ich durchaus sagen, dass wir so bei circa 70-80% aller unserer BU-Fälle, und das sind eine Menge, die Problematik der Verweisung auf dem Tisch haben.
Wow.
Weil es sehr häufig so ist, dass Tätigkeiten einfach wieder aufgenommen werden. Wenn nicht im Erstprüfungsverfahren, dann vielleicht später, so dass man sich über das Nachprüfungsverfahren unterhalten muss. Aber 70-80% nehmen die Versicherten irgendwann mal wieder eine Tätigkeit X auf. Und bei 20-30% sind, ich sag mal, die gesundheitlichen Beeinträchtigungen so irreparabel, dass eigentlich keine Tätigkeit mehr ausgeübt werden kann. Mhm. Das bedeutet aber im Ergebnis, dass wir einen hohen Prozentsatz an Fällen auf dem Tisch haben, wo die Verweisung eine sehr große Rolle spielt. Und für uns stellt sich dann in der Beratung, in der anwaltlichen Beratung immer das Problem, dass der Mandant oder die Mandantin dann sagt, ja, ich übe eine Tätigkeit aus wieder, darf ich das?
Ja.
Und dieses darf ich das stellt uns vor ein riesiges Problem. Erstmal für uns theoretisch natürlich als Anwälte und praktisch dann für den Kunden. Weil wir müssen erstmal eruieren, kann er das machen? Wie war das ausgestaltet im Leistungsantrag, also die Tätigkeitsbeschreibung, mit einer möglichen unverbindlichen Antwort für den Kunden? Ja, das kannst du eventuell so machen. Ob der Versicherer das natürlich auch so sieht wie wir, ist natürlich wieder eine ganz andere Frage. Und damit will ich eigentlich nur unterstreichen, das ist ein riesiges Problem, also auch ein Risiko für den Kunden, dass der Versicherer vielleicht Leistung wieder einstellen kann. Und ein Verzicht auf die Verweisung, sehr, oder auf die konkrete Verweisung, abstrakt ja sowieso, aber auf ein Verzicht auf die konkrete Verweisung, sehr, sehr viele Probleme wegschafft und für den Kunden gar nicht erst aufkommen lässt. Und deswegen Verzicht ist eine gute Sache.
Danke, dass du das nochmal so umfassend auch erklärt hast. Und die Zahlen sind ja erschreckend, 70-80%. Das bedeutet, da ist einfach Bedarf im Markt. Und du hast es ja skizziert. Also wahrscheinlich ist man dann wirklich im Klein-Klein. Ne? Ist diese Umorientierung, die ich jetzt habe, quasi in Ordnung im Kontext der Berufsunfähigkeit? Muss ich das eigentlich nachweisen? Oder haben da die Versicherungen einen Rahmen gesetzt, wo ganz klar definiert ist, wie es ist? Oder ist das jedes Mal Neuauslegungssache?
Auf die Frage möchte ich mit zwei Antworten kommen. Mhm. Das eine ist natürlich das Prozessuale, was du angesprochen hast, dazu gleich. Aber das andere ist natürlich, wie gestaltet sich denn so eine neue Tätigkeit? Ne? Ich muss ja schauen, wenn ich zwei Tätigkeiten nebeneinander lege, also sprich die alte, die ich in gesunden Tagen ausgeübt habe, und die neue, die ich vielleicht ausübe, das kann natürlich die alte Tätigkeit sein im reduzierten Maße, die ich ausübe, wenn ich wieder stundenweise mich langsam eingliedere und dann vielleicht über Teilzeit wieder Vollzeit gehe. Das kann auch eine ganz andere Tätigkeit sein. Und dann muss man schauen, wart quasi diese neue Tätigkeit meine bisherige Lebensstellung, weil die hat mich ja geprägt, also sprich mein Job, das soziale Ansehen meiner Tätigkeit, als auch der Verdienst.
Okay.
Und das sind beides Sachen, also was sich jetzt so einfach erklärt, anhört, sag ich mal, ist in der Praxis sehr, sehr schwierig. Da muss ich aufs Gehalt gucken, ich muss mir Tätigkeitsbeschreibung anschauen, gegenüberlegen, und dann kommt es ja auch so ein gewisses Bauchgefühl an. Ne? Ich mache so ein einfaches Beispiel, der Manager wird zum Hausmeister.
Ja.
Als Hausmeister wird der Versicherer in der Leistungsverpflichtung bleiben, ne? Weil da gibt es nichts dran zu ruckeln. Das war nicht die bisherige Lebensstellung. Wird aber jetzt der Hausmeister zum Manager, das ist jetzt ein rein hypothetisches Beispiel, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, dann ist der Versicherer natürlich raus, ne? Weil ich jetzt Manager geworden bin vor Hausmeister. Und das wahrt natürlich meine bisherige Lebensstellung überaus. Ich verdiene wieder mehr, habe einen tollen Job, eine tolle Bezeichnung. Da ist der Versicherer raus, da unterhalten uns nicht mehr über Berufsunfähigkeit. Und da kommt natürlich dann auch, ich sag mal, so ein Verweisungsverzicht ins Spiel und dem Kunden dann auch zugute. Das zweite war, was du gefragt hast, war diese Beweislastproblematik. Und die müssen wir wiederum so in zwei Teilabschnitte aufdröseln. Das eine ist das Erstprüfungsverfahren, das andere ist das Nachprüfungsverfahren. Mhm. Im Erstprüfungsverfahren muss der Versicherte ja so oder so die Berufsunfähigkeit beweisen. Wenn er jetzt während des Erstprüfungsverfahrens, was ich ja durchaus ziehen kann, ne, über Monate, vielleicht auch mal ein Jahr oder ein bisschen länger, eine Tätigkeit wieder aufnimmt, dann weiß der Versicherer erstmal nichts davon, er kennt auch nicht die Ausgestaltung dieser Tätigkeit. Das heißt, der Versicherte muss in der Tat nachweisen, dass auch diese neue oder andere Tätigkeit trotzdem eine bedingungsgemäße BU darstellt und quasi nicht die bisherige Lebensstellung wahrt. Und das ist richtig schwierig und das ist eine hohe Vortragslast. Es ist letzten Endes ja auch BGH-Rechtsprechung, die der Versicherte hat. Okay. Im Nachprüfungsverfahren gestaltet sich das im Ergebnis leider genauso, aber das ist ein bisschen juristisch ein bisschen was anderes, weil die Beweislast erstmal ganz grundsätzlich zulasten des Versicherers dreht. Naja, er muss jetzt beweisen, dass ich nicht mehr BU bin. Mhm. Aber hier ist es ja auch so, wenn ich dann eine neue Tätigkeit ausübe, weiß der Versicherer das erstmal nicht und zweitens weiß er auch nicht, wie die ausgestaltet ist. Also habe ich eine Darlegungslast. Ich muss also darlegen, was für eine Tätigkeit ich dann ausübe und wirklich in konkreto, wie sie ausgestaltet ist, damit der Versicherer daraufhin eine Einschätzung abgeben kann. Ich muss also dann trotzdem de facto in Anführungszeichen beweisen, dass auch diese neue Tätigkeit nicht meine bisherige Lebensstellung wahrt. Und in diesem ganzen Komplex muss der Versicherer beweisen, dass dadurch eine BU entfallen ist. Das hört sich jetzt schon wahrscheinlich sehr, sehr, sehr schwierig an, sehr juristisch an.
Allerdings.
Ich glaube, dadurch wird noch einmal klarer, dass wir hier wirklich ein Problem für die Versicherten reden. Ne? Weil die wissen das natürlich alles nicht. Und wenn die dann unberaten, unbedarft rangehen an diese BU-Leistungsfälle, dann wird das für die wirklich schwierig. Ne? Und auch dann für einen Versicherer schwierig, den Vortrag des Versicherten zu werten überhaupt. Ne? Weil in der Regel, was Tätigkeitsbeschreibung angeht, da wird eh nicht so viel geliefert. Ne? Dann sagt man, ja, ich bin Maler und Lackierer. Mhm. Und dann fragt der Versicherer nochmal nach, was hast du genau gemacht? Wie viele Stunden? Welche Detailtätigkeiten? Und dann kommt häufig nicht sehr viel. Und das macht es auch für den Versicherer durchaus schwierig, das Ganze denn einzuschätzen. Deswegen ist diese Verweisung ein Riesenproblem und sicherlich positiv für die Versicherten, wenn wir über dieses Problem nicht mehr sprechen müssen.
Mir raucht jetzt gerade der Kopf bei dem, was du skizziert hast, weil wie, und du warst ja selber Makler, wie kann ich denn aus dieser Position heraus meine KundInnen diesen gesamten Kontext rechtssicher, transparent und nachvollziehbar erläutern? Also ich würde ja schon scheitern bei dem, wie du das erklärt hast, wenn ich dann jemandem beim Abschluss einer BU das mit auf den Weg geben soll.
Ja, also die Antwort auf deine Frage ist, es ist einfach gar nicht. Gar nicht. Also das muss man jetzt so ganz salopp einfach mal sagen, ganz unjuristisch sagen. Aber auch selbst juristisch ist es ja wirklich so, dass selbst ich kaum das einschätzen kann, ob dann der Versicherer zu den Tätigkeiten X und Y sagt, ja, die sind ähnlich. Die waren die bisherige Lebensstellung, ne? Und dann gibt's ja auch nochmal die BGH-Rechtsprechung auch zum Gehalt. Der BGH sagt, 25-30% Einkommenseinbuße ist hinzunehmen durch den Versicherten. Das muss man also auch genau berechnen. Also Gehalt der vorherigen Tätigkeit und aktuelles Gehalt. Dann gibt's ja auch manche Versicherungen mit 20% Klauseln, die sagen, selbst 20% Einkommenseinbuße ist bei uns ausreichend, da bist du noch BU. Also das ist sehr, sehr schwierig. Als Makler begibt man sich natürlich dann sowieso in die Rechtsberatung. Nun gut, so ein bisschen Rechtsberatung dürfen Makler ja machen im Einzelfall, aber das ist total schwierig. Also da würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen und selbst für uns Anwälte ist das schwierig, das einzuschätzen. Da muss man wirklich ganz genau gucken, wie sind die Tätigkeiten ausgestaltet und letzten Endes obliegt es dann auch der Versicherung zu überprüfen, war das die bisherige Lebensstelle oder nicht? Kann ich also denn als Versicherer verweisen oder nicht? Das heißt, auch auf Versichererseite ist das ein hoher Aufwand, der dafür betrieben werden muss.
Du hast es skizziert, das Thema ist akut, das Thema ist super präsent und das Thema ist komplex. Und wir finden, wenn wir auf den Markt schauen, konkrete Verweisungsklauseln, ja fast überall. Sie sind ja wirklich quasi Standard. Jetzt hat HDI ja gesagt, sämtliche Verweisungsregeln zum Jahreswechsel werden aus der BU gestrichen. Für alle Berufe ohne Anpassung der Gesundheitsfragen und ohne Zusatzprämien. Was eben ja schon mal so ein bisschen angedeutet, wie du das einschätzt. Und man kann natürlich den Rückschluss daraus ziehen, wie komplex das eine ist, was wir gerade jetzt von dir erfahren haben. Aber vielleicht nochmal so für dich. Was denkst du denn, welcher Mehrwert sich dadurch für unabhängige Makler, Maklerinnen, aber auch für die Endkundinnen bietet?
Also ich möchte natürlich als Organ der Rechtspflege keine Werbung betreiben, ja. Aber wenn man das mal ganz unterm Strich sehen, ein Verzicht auf die konkrete Verweisung ist ein absoluter Mehrwert. Ein absoluter Mehrwert für den Kunden sowieso, für den Makler, auch für den anwaltlichen Berater ist das ein Mehrwert, wenn man diese Thematik, die wir gerade ja auch besprochen haben, einfach streichen kann aus dieser Gleichung. Ja, wenn der Kunde anruft und sagt, kann ich das, darf ich das und so, und man sagen kann, pass auf, wir brauchen uns gar nicht unterhalten, solange du krank bist, also medizinisch berufsunfähig bist, brauchen wir uns über die Tätigkeiten gar nicht unterhalten. Da kannst du vom Hausmeister zum Manager werden. Das ist völlig, völlig egal. Und für Versicherungsmakler halte ich so ein Verzicht für eine wirklich wichtige Angelegenheit für die praktische Beratung. Denn, wie ich schon eingangs sagte, das Produkt muss zum Kunden passen. Mhm. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das für dann Endkunden, also für Versicherte ins B, wichtig ist, darüber zu sprechen und durchaus ein Produkt ist, das man wahrscheinlich platzieren kann. Ne? Also es muss ja das der Kunde entscheiden. Aber wenn ich dem Kunden sage, pass auf, es gibt ein Produkt, das ist absolut vergleichbar mit Prämie und allem drum und dran. Es gibt nichts, was dem nachsteht. Aber es wird verzichtet auf eine konkrete Verweisung, dann ist es ein Produkt, das ein Makler mit in die Beratung nehmen sollte. Und dann natürlich mit dem Kunden im Einzelfall schauen muss, passt das, passt der ganze Rahmen drumherum. Aber ich halte das für sehr wichtig, dass Versicherungsmakler das dann künftig auch mit in die Beratung nehmen.
Toll, Björn. So ein komplexes Thema, so anschaulich erklärt. Ich als Versicherungsleihe hab's verstanden, dann gehe ich davon aus, dass unsere Versicherungsprofis, die uns zuhören, hier bei unserem Podcast Vertriebsgeheimnis das auch verstanden haben. Und dafür ein ganz großes Dankeschön nach Hamburg. Danke, dass du diese spannende Thematik in der Tiefe mit uns beleuchtet hast hier.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Und du hast das ja nicht nur hier im Podcast getan, sondern wir haben natürlich auch weitere Informationen für unsere Zuhörenden unter partner.hdi.de/toolbox-bu. Außerdem gibt's in den Shownotes noch einen Link, unter anderem zu einem Artikel von Björn, der die rechtlichen Folgen der konkreten Verweisung nochmal erläutert. Bleiben Sie weiterhin gespannt auf das, was wir hier an Geheimnissen lüften im Vertriebsgeheimnis. Am besten abonnieren Sie unseren Podcast, dann entgeht Ihnen nichts. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in der nächsten Folge und ich sage bis dahin, danke.